Seelenfutter Folge 152. Von einer Nacht im Gras und einem Stern gegen die Angst. Gedichte von Ryokan und Hertha Kräfter.
Ihr seid ein schmaler Weg, ganz mondenweiß, auf dem die Sehnsucht durch die Nächte geht. Und wie der Stern, der über blauen Wäldern steht, drängt ihr die Angst aus eurem Kreis.
Hallo, herzlich willkommen ihr da draußen zur neuen Seelenfutter-Folge einer, ich möchte mal sagen, sehr besonderen. Ihr werdet euch gleich wundern, denn wir stellen euch heute Texte vor, die ein bisschen anders zustande gekommen sind, als ihr so denkt.
Genau.
Wenn ihr uns einschaltet. Wir, das sind Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg, und Friedemann Magur, Pastor in Husum, gerade am Sprechen.
Ja, genau, die höre ich gerade sehr aufmerksam zu.
Das ist schön, aber von dir würde ich auch gerne das eine oder andere heute vernehmen. Wir haben seit 151 Wochen immer Susanne Gedichte zusammen geglaubt, einander vorgestellt, dann das entsprechende Antwortgedicht gefunden und so weiter und so weiter. Die meisten von euch kennen das ja alles und können das auch schon mitsingen. Aber heute ist es anders.
Heute ist alles anders, genau. Heute stellen wir zwei Gedichte nebeneinander, die wir zugeschickt bekommen haben von Nicole Knutzen, unserer treuen Freundin, kann man eigentlich mittlerweile sagen. Es gibt keine Seelenfutter-Folge, nach der nicht, oder kaum eine, an die ich mich erinnern kann, nach der nicht eine wunderbare Mail von ihr kam. Und so nun auch eine Mail mit zwei Gedichten, die sie uns zum Jubiläum, das wir gerade gefeiert hatten, genau, nämlich das 150. geschenkt hat. Vielen Dank, Nicole. Es sind wunderbare Texte und wir stellen sie sehr, sehr gerne heute auch allen anderen vor, die uns zuhören.
Aber ihr merkt eben, es ist eine kleine Herausforderung, weil wir ja nicht produktstolz die eigenen Funde hier präsentieren, sondern uns liebevoll auf den Schreibtisch gelegt Texte. Aber das wird uns gelingen, denn wir finden die richtig gut.
Ja, absolut. Ja, wie gesagt, richtig gut.
Besser können wir ja auch nicht finden.
Ja, also sie sind, ich finde es auch. Und auch beide Autoren sind, und die eine Autorin, also eine Autor und eine Autorin, sind wirklich interessant. Hertha Kräfner hatte ich noch nie gehört. Du? Mhm.
No.
Also eine Entdeckung.
Nicht.
Eine Entdeckung.
Und ich weiß auch nicht, ob du Ryokan schon öfter mal gelesen hast.
Nein.
Oder aus seinem Leben ein bisschen was erzählen kannst. Ich kann es mittlerweile,
ja,
aber
wunderbar,
auch nur, weil ich es zu diesem Anlass mir erarbeitet habe und es hat Spaß gemacht. Ich fange mal an, ja.
Bitte.
Ryokan ist ein buddhistischer Mönch aus Japan, aus dem Zen-Buddhismus, 18. bis 19. Jahrhundert, 1758 geboren und 1831 ist er gestorben, hat zumeist als Eremit gelebt. Bekannt von ihm ist nicht nur seine Dichtkunst, sondern auch seine Kalligraphie. Und es ist auch ein wirklich spannendes Leben, das von ihm überliefert ist. Er ist an der Westküste Japans geboren. Itsumuzaki heißt der Ort. In eine Kaufmannsfamilie hineingeboren und mit 19 ist er in einen Zen-Tempel eingetreten. Er hat dort die ersten Jahre gelebt und gelernt, dann 5 Jahre Wanderschaft als Mönch auf sich genommen und ist dann Einsiedler geworden. Erst die letzten 5 Jahre hat er dann wieder unter Menschen in einem Haus gewohnt, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Und ist dann 73 Jahre alt geworden. Einige nennen ihn einen Heiligen, andere einen großen Dichter und einige nennen ihn auch einen Verrückten. Oder mindestens wunderlichen.
Ja, manchmal liegt das ja auch sehr nah beieinander, nicht wahr?
Ja, ich glaube, ich würde es auch gar nicht zwingend in Alternativen denken. Aber also die Range ist schon ziemlich enorm in der Einschätzung von ihm. Sein Schriftstellername, Susanne Taigu, heißt auf Deutsch großer Narr. Also er hat selbst damit gespielt, mit dieser Rolle, die changiert und die nicht so klar einzuordnen ist als meinetwegen der strenge Eremit. So wie wir es ein bisschen aus jüdisch-christlicher Tradition kennen, also Heuschrecken und wilden Honig essen und so. Und dann kommt auch eine gewisse Diktion zusammen, wie bei Johannes im Täufer. Das ist also bei Taigu oder Ryokan einfach ein bisschen weiter offener. Untypisch ist eigentlich, dass er, obwohl er Mönch war, sich gerne auf Dorffesten rumgetrieben hat, gerne Sake trank. Er hat sich oft als Frau verkleidet auf diese Feste eingeschlichen. Und das hat mich alles total neugierig gemacht.
Total.
Diesen Menschen kennenzulernen, der sehr viel Humor und Selbstironie hatte. Was seine Dichtung betrifft, er sich viel mit Natur beschäftigt hat, besonders mit dem Mondlicht, und das kommt heute auch vor, oder mit Kiefernbäumen, und formal sehr vielseitig war, also einerseits formsicher in der chinesischen Lyrik, in der japanischen Lyrik, in verschiedener Silbenform, Haikus, aber auch vielsilbige Texte, aber in allem sich dann immer einen freien Umgang gegönnt hat. Es gibt hinreißende Anekdoten aus seinem Leben. Also die eine will ich dir erzählen, da kommt also ein Einbrecher in seine Hütte und stellt fest, da gibt's ja irgendwie nichts zu holen bei ihm. Und er sagt, weißt du, hier ist ja nicht viel, aber ich gebe dir meine Klamotten. Komm. Und dann guckt da sehr groß, aber nimmt die Kleidung, und Ryokan sitzt an seinem Tisch nackt und sagt, was für ein armer Kerl, ich hätte ihm gern den Mond mitgegeben. So einer ist das. 1800 Gedichte sind überliefert von ihm, wirklich ein großes Werk. Und hier haben wir es mit einem Haiku zu tun. Ich erinnere noch mal kurz, wir haben schon ein paar Haikus hier vorgestellt. Susanne, du kennst dich aus, der ist dreigegliedert, hat also immer drei Zeilen in der strengen klassischen Form. Und vorgegeben ist die Silbenzahl. Erste Zeile 5 Silben, dann 7, dann 5 Silben. Und wenn das gelingt, so wie in diesem Text, dass das auch in der deutschen Übersetzung sich abbildet, dann freue ich mich immer sehr. Es sind kleine Impressionen, sind so Art, ich würde mal sagen, so Tuschgedichte, so mit schwarzer Tusche schnell skizziert, also kurz skizziert, und in der Regel Stillleben, also Situationsbetrachtung mit Naturelementen. So auch hier in diesem Text, ich lese ihn uns mal vor. Decken auf dem Gras, eine Nacht lang ohne Haus, reich nur durch den Mond, Ryokan.
Ja, eine wunderschöne Situation, die vielleicht der eine oder die andere auch schon einmal selber erlebt hat oder ausprobiert hat. Sehr schön. Und es kommt einem, obwohl es so ein kurzes Haiku ist, wir hatten ja schon einige solcher Texte, interessanterweise gar nicht so kurz vor, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob es dir ähnlich geht, Friedemann, aber wenn man den Text liest, aber auch so, ich finde sogar noch mehr, wenn man ihn hört, hat man sofort wirklich ein Bild, eine Situation vor Augen, in der die einem nicht fremd ist und in der man sich ganz viel vorstellen kann, oder? Mhm. Also es geht weiter irgendwie. Mhm.
Ja, das sehe ich auch so. Ist, glaube ich, auch eine Spezialität von ihm. Du sagst, es geht weiter, also ein Stück mehr Horizont zuzulassen.
Ja.
Aber ich finde es schon sagenhaft, was in diesen klassischen 17 Silben alles passiert.
Absolut.
In diesem Text.
Naja. Naja, es ist
Ich habe ein bisschen dazu gelesen und es leuchtet mir sehr ein, dass man an dieser Stelle sehen kann, wie sich zen-buddhistische Spiritualität in einen Haiku hinein schmeichelt. Was ich bei anderen Haikus, die ich gelesen habe, eher nicht so sehe und so erkenne. Mhm. Aber hier gibt es so eine metaphorische Andeutung, also zum Beispiel in dem Mond, den ich mir jetzt mal als Vollmond vorstelle. Und der Vollmond lässt sich zeichnen als leerer Kreis. Und das ist das Symbol des Zen-Buddhismus, ein leerer Kreis. Oder dieses Verweilen ohne Haus im Freien, das entspricht eben diesem Idealzustand des buddhistischen Mönchs, hauslos zu sein. Und so ist er eben durch die Welt gezogen, bettelnd, ohne Besitz, oder eben als Eremit, da hat er dann eine kleine Hütte, aber das Draußensein, das Nachts draußensein, völlig ausgesetzt, den Kräften der Natur und des Lebens, das ist, glaube ich, ein äußeres Bild der inneren Freiheit und Gelassenheit dieser Mönche.
Ja, ja,
und das ist sozusagen in den Motiven angedeutet, aber genau wie du sagst, reich nur durch den Mond,
genau,
ist einfach eine andere Kategorie. Da wird der Mond nicht beschrieben, sondern das Innen, die innere Empfindung beim Anblick des Mondes. Und das haben wir in Haikus, genau, hier noch nicht gehabt.
Das finde ich auch. Genauso habe ich es auch empfunden. Also es ist genau dieses Wörtchen reich, das es so öffnet und das so viele Möglichkeiten lässt. Es ist eben nicht nur beschienen durch den Mond, dann wäre es tatsächlich eine stille Betrachtung oder ein Stillleben dieser Szene, sondern es reicht dadurch. Er beschenkt ihn, ja, und obwohl er keinen Besitz hat, eine Nacht lang ohne Haus, ein Leben lang ohne Haus wahrscheinlich, als zen-buddhistischer Mönch, reich nur durch das, was der Mond ihm schenkt, bedeutet, was er ihm zeigt. Sehr schön. Also das lässt einfach viel offen. Und ich finde auch, das ist, also in diesen Texten habe ich das so noch nicht gefunden. Mhm. Und es hat mich sehr zufrieden gemacht. Mhm. Weil es tatsächlich Texte sind, die so schnell vorbeiziehen. Ich weiß noch, dass wir das ein oder andere Mal haben wir solche Haikus zwei, dreimal gelesen, weil sie so schnell an einem vorbeizogen und der verweilt.
Ja.
Vor dem inneren Auge.
Ich lese ihn natürlich gleich auch nochmal, ja, aber es stimmt, also es bleibt neben der Situation ein Gefühl viel mehr, ja, als sonst oder eine innere Regung. Eine Nacht lang ohne Haus finde ich allerdings auch mehr als die Beschreibung. Eine Nacht lang, also da ist nicht die Momentaufnahme, sondern ist die Dauer, ist die Intensität, finde ich auch beschrieben. Decken auf dem Gras. Also das ist eine sehr intensive, dichte Situation, die da passiert. Mhm. Ich finde auch romantisch in einer Weise und nicht bedrohlich.
Überhaupt nicht.
Was eigentlich nach den ersten beiden Zeilen offen bleibt.
Ja, aber ich finde, das ist, also das stimmt. Also das ist eine Decken auf dem Gras, eine Nacht lang ohne Haus, das
Nein,
könnte auch
mit den
eine
Decken
Nacht lang,
eigentlich auch nicht.
Ja, aber ja, genau, Decken auf dem Gras wirkt aber schon etwas kuscheliger. Also ja, man ist nicht so ganz ohne irgendetwas aufgebrochen.
Ja.
Und es ist, ja, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich viele auch schon mal gemacht. Ich habe das als Kind im Garten, das war für mich das Allerhöchste, sich tatsächlich auf so eine Decke zu kuscheln und unter Sternenhimmel zu sein. Hm. Das auch oft gemacht, früher in Urlauben. Und finde aber dann diesen Reichtum zu empfinden beim Blick nach oben in den Himmel und das, was er einem an Blicken ermöglicht und schenkt, das finde ich sehr schön. Nicht, dass man das nicht schon mal empfunden hat, aber ich habe so in dieser Kürze und dieser Intensität noch nicht gelesen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Sehr und, kunstvoll.
Eine Nacht lang ohne Haus ist hier beschrieben als etwas Armes.
Ja.
Also es ist nicht schlimm, aber es ist eben ungeschützt und offen. Und der einzige Reichtum ist der Mond, der da kommt. Hm. Was für ein Geschenk. Ja, das ist schon... Das ist schon richtig gut, oder?
Ja, selbstverständlich. Also vielen Dank dafür, Nicole. Ja, das ist zum einen wunderbar, den Autoren, also den Dichter kennenzulernen, aber auch für dieses Haiku. Ja, schön.
Einem 17-Silben-Gedicht aus Japan einen jüdisch-christlichen Bibelvers zur Seite zu stellen, ist immer ein bisschen sportlich, oder?
Allerdings, ja, allerdings. Zumal die meisten ja dann länger sind als der Heiko selber und natürlich auch so auch meiner. Ich habe versucht, über dieses Wort, über diesen, das mir ja besonders ins Auge stach, nämlich reich, also über diesen Reichtum zu kommen und zu überlegen, was macht mich eigentlich reich? Und ich bin im ersten Buch der Chronik, also in der ersten Chronik fündig geworden, im Kapitel 29, Vers 12, und darin steht: Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Und so denn auch reich, wenn ich eine Nacht lang ohne Haus an der Decke liege.
Schön.
Und mich dem hingebe, ja.
Ich finde, das spricht gut zueinander. Und weißt du, was mir da einfällt, ist der Reichtum wahrscheinlich in dem ersten Chronikvers auch als Segen gedacht, ja, und nicht als Wohlstand. Aber wie auch immer, dieser Reichtum ist eben Geschenk.
Genau.
Und in dem biblischen Wort, und hier schenkt der Mond, aber ich kann es nicht machen.
Ich, ja, genau. Ja, es hat ja auch nichts mit Besitztum zu tun.
Aber viel wird das so besetzt. Ja. Also reiche Leute sind stolz und sie haben dafür auch hart gearbeitet und sie sind auch klug und überhaupt so. Und es geht sozusagen auf das Konto der eigenen Person.
Ja, und vielleicht sollten wir das vielleicht tatsächlich und da noch mal ganz kurz verweilen. Genau, es geht eben, man kann reich sein auch ohne Haus, man kann reich sein in so einer Situation, in der man nichts hat, wenn man nach oben schaut und sich beschenken lässt von etwas,
und
was
sich
einen
beschenken
berührt.
Lässt. Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Und das ist in deinem in dem von dir gesuchten Vers genauso, dieses Reichsein, es kommt auf mich zu und ich hab's nicht erarbeitet.
Und genau. Schön, dann lesen wir doch einmal liest du uns noch bitte einmal die 17 Silben und drei Verse.
Von Ryokan. Decken auf dem Gras, eine Nacht lang ohne Haus, reich nur durch den Mond. Ha! Dieses war der erste Streich und der zweite folgt.
Folgt zugleich, genau. Nicole hat einen wunderbaren Text dazu gestellt. Ganz anders. Wir bewegen uns jetzt 300 Jahre nach vorne ins 20. Jahrhundert. Wir sind im Jahr 1928 im April. Da kommt Hertha Kräftner auf die Welt in Wien, ist dann mit ihren Eltern ins Mittelburgenländische gezogen, hat dort ihr Abitur gemacht, war sprachbegabt, hat die ganze Matura-Zeitung, so heißt das ja in Österreich, selber gestaltet und auch da schon kleine Texte und Gedichte geschrieben. Ohne Zweifel ein begabtes Mädchen, aber auch psychisch labil, sehr empfänglich. Man kann sich vorstellen, sie ist im April 28 geboren. Sie hat 1946, also kurz nach Kriegsende, ihr Abitur gemacht. Das war eine schlimme Zeit in Europa. Ihr Vater starb 1945 durch die Hand der Roten Armee-Soldaten, waren ins Haus eingedrungen und hatten ihn schwer verletzt. Dieser Tod hat sie nicht losgelassen. Sie hat ein enges Verhältnis zu ihrem Vater gehabt. Ist dann wieder zurück nach Wien gegangen, hat bei einer Tante gewohnt, ein Studium aufgenommen, soweit so normal, hat sich besonders intensiv mit Rilke beschäftigt, auch gerade seine Spiritualität seiner Texte hat sie sehr berührt. Aber vor allen Dingen hat sie sich in die verschiedensten Liebesbeziehungen geschmissen, viele sehr, sehr unglücklich, selber sehr unruhig gewesen, hat sich in einem Text mal als hochneurotisch, depressiv und krank beschrieben. Also hatte auch keinen sonderlich liebevollen Blick auf sich selbst und fing dann früh an, auch mit dem Suizidgedanken zu flirten. Sie ist eine gut aussehende Frau, man kann sie tatsächlich mal googeln und war natürlich auch sehr, sehr anziehend, auch durch ihre Begabung. Es gab auch verschiedene Literaturagenten, die sie gerne an Verlage empfehlen wollten. Einige Gedichte sind dann auch in Zeitschriften erschienen. Ein Gedichtband selber hat sie nie vorgelegt, denn sie hat sich dann mit gerade mal 23 am 13. November 51 mit einer Überdosis Veronal das Leben genommen. Geblieben sind wirklich sehr, sehr schöne Texte und Gedichte von ihr. Und eines hat Nicole ausgewählt, nämlich das Sonett an deine Hände und zu deinem Haiku gestellt. Und das lese ich jetzt vor. Ihr seid ein schmaler Weg, ganz mondenweiß, auf dem die Sehnsucht durch die Nächte geht. Und wie der Stern, der über blauen Wäldern steht, drängt ihr die Angst aus eurem Kreis. Vor eurer Süße werden Mädchen blind und heiß und sinken in euch wie in ein Gebet. Und wie der Wind, der aus der Ferne weht, verschenkt ihr Dinge, deren Namen man nicht weiß. Ihr seid von blassem Samt ein Kissen, wie die, auf denen Königinnen gar den Stolz in Demut wandeln müssen. Und seid ein bleiches Gift, doch süß und klar, dass, die es tranken, dann noch lächeln müssen, wenn sie der Tod schon nimmt an ihrem Haar. Hertha Kräftner.
So nett an deine Hände, das ist wirklich sehr bemerkenswert.
Ja, ist es. Vor allen Dingen, wenn man ihre Lebensgeschichte kennt. Ja. Denn ich finde, es ist unmöglich, das Gedicht zu hören, vor allen Dingen die letzte Strophe, ohne daran zu denken, wie sie gestorben ist.
Ja, nun habe ich ja das Gedicht gelesen, ohne die Lebensgeschichte zu kennen. Und dann ist es schon auch, also es steht für sich, dieses Sonett, finde ich, in diesem zarten Ton, in diesem gezogen werden. Und das, ja, du fängst hinten an, also ich würde es erst noch mal kurz zurückstellen. Ich finde, es ist ein Text, der Angst nicht kennt, auch wenn es nachher um den Tod geht. Und ich mag sehr den Schluss der ersten Strophe. Und wie der Stern, der über blauen Wäldern steht, drängt ihr die Angst aus eurem Kreis. Und dieser Ton bleibt in dem ganzen Gedicht stehen.
Ja, definitiv. Und ich absolut. Also wenn wir jetzt ihre Lebensgeschichte mal ausblenden, es schwingt keine Angst vor dem Tod mit. Ich finde, es wird einem, also dieses Gedicht erschließt sich tatsächlich, finde ich, erst in seiner Fülle, wenn man alle vier Strophen gelesen hat. Es hält die strenge Sonettform. Das mag ich auch sehr. Auch zu diesem Haiku gestellt, finde ich das sehr kunstvoll, weil das Sonett eben auch diese Gefasstheit hat und diesen sehr klaren Rhythmus, zweistrophig, A4 Versen, zwei Strophen A3 Versen und das Reimschema ist immer ähnlich. Eine sehr schöne Gedichtform, die auch wunderbar klingt, auch so in diesem Fall. Und sie beschreibt, die Überschrift so nett an deine Hände, sie nimmt das so wunderbar mit in die erste Strophe. Ihr seid ein schmaler Weg, ganz mondenweiß. Also auch sie kreiert wunderbare Bilder, finde ich, mit diesen Worten und mit allem, was sie da beschreibt und bleibt die ganze Zeit an diesen Händen. Ihr seid ein schmaler Weg. Von eurer Süße werden Mädchen blind und heiß. Die zweite Strophe ist die zeigt auch, wie viel Liebe und fast ein bisschen erotisch.
Eros.
Eros,
total.
Ja. Genau, in Erotik in dieser Strophe. Und dann, ihr seid von blassem Samt ein Kissen wie die, auf denen Königinnen gar den Stolz in Demut wandeln müssen. Was immer ihnen auch passieren mag, ja.
Na, wo sie dahin fließen, so stelle ich mir das vor.
Ja, so kann man sich, genau. Aber Demut hat natürlich auch noch eine ganz andere Nuance. Und dann zum Schluss, ihr seid ein bleiches Gift. Da wird man auf ganz aufmerksam, oder? Also man ist dann ja eigentlich noch in dieser erotischen Stimmung, aber es kippt schon ein bisschen in der dritten Strophe, finde ich. Also man muss ja beim Dahinschmelzen nicht unbedingt Stolz in Demut wandeln. Kann man, muss man aber nicht. Aber in der vierten Strophe, da ist es ein bleiches Gift, das immer noch süß ist und immer noch liebevoll, aber dann doch nicht das Leben, sondern den Tod bringt.
Wir müssen mal kurz aufklären, können wir gar nicht, weil wir es nicht wissen, aber ich würde gerne mal mit dir nachdenken, wessen Hände sind denn das? So nett an deine Hände.
Ja.
Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee.
Ja, das denke ich mir. Dann sag mal, ja.
Also meine Idee ist, das sind die Hände eines Geliebten. Ob der das jetzt weiß und ob es eine gelebte Liebe ist oder nur eine ersehnte Liebe, weiß ich nicht. Aber und es sind die Hände eines Menschen, der den Weg in den Himmel öffnet, der aus der Angst führt, der blind und heiß macht in der zweiten Strophe. Und diese Liebe hat auch etwas Toxisches, was ja vorkommt in dieser Welt. Also auch etwas, was eben nicht gleich schwingend, fröhlich und aufgerichtet macht, sondern einen auch niederzieht und auch ein bisschen vergiftet. Liebe, die vergiftet.
Ja, sie hatte eine sehr eine Amour-Fou, eine schwierige Beziehung, eine schwierige Liebe mit einem jungen Mann relativ früh, wohl kurz nach dem Abitur und zu dem sie auch immer Beziehung hielt, mutmaßlich ist das sozusagen die Idee, sind das vielleicht seine Hände oder zumindest hat sie das mal erlebt, ja? Also das kann man vielleicht sagen, sie hat auf jeden Fall eine Beziehung geführt und darüber hinaus auch noch andere, keine wirklich glücklich. Also sie weiß, worüber sie schreibt und das ist schon bemerkenswert, weil sie nun ja doch noch recht jung ist.
Ja, aber da ist sozusagen
alles da. Drin, ja. Da ist alles da.
Alles präsent, ja. Die ganze Tiefe, der ganze Abgrund, das ganze Glück, das ganze Vergehen.
Ja.
Ich bei dieser Samtstrophe, also ich finde die gar nicht so sperrig. Also Königinnen verwandeln Stolz in Demut. Also ja, auf diesen Kissen, in die ich so einsinke, da gibt's keine stolze Härte, sondern nur ein sich dahin gießen.
Das kann ich mit Demut, also ich finde das Demut muss ja nicht heißen irgendwie Abgabe von Würde oder Menschenrechten.
Nein, es ist nicht Würde, es muss nicht würdelos sein. Ich finde es auch gar nicht so sperrig. Es zeigt nur schon eine Richtung an. Weißt du, was ich
also,
meine?
Nur aus meiner Sicht. Sozusagen, da ist kein aktives Gegenhalten oder so, sondern es ist auch ein dahin
fließen. Es ist ein sich hingeben, genau.
Ein sich hingeben ist eigentlich dafür ein schönes Wort, weil es ja auch alle Schattierungen in der Liebe hat, aber eben auch ein sich aufgeben, ein Stück.
Genau. Und das und dieses sich aufgeben, das kann ja, und also ich würde es eher negativ konnotieren, aber auch wirklich nur mit Blick auf die vierte Strophe. In der dritten Strophe bleibt es offen. Also es ist auf jeden Fall ein sich hin und aufgeben eher. Und dann.
Also es ist, das ist schon ein Wesenszug der Liebe, dass das Ich verschwindet oder stirbt da drin. Also das ist nicht der Zustand, in dem wir durch die Jahre gehen in Liebesbeziehungen, aber in Momenten und in sozusagen in besonderen existenziellen Tiefen ist es dann so, also tiefen Höhen, du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja,
sicher. Und da hört es auf. Und, und in der Erotik sprechen Menschen auch vom kleinen Tod. Also das ist in der Ekstase.
Ja, keine Frage. Also für mich bleibt es da offen. Ich würde das auch nicht sperrig sehen. Ich sehe es aber mit dem Blick auf die vierte Strophe für mich lauert da was, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz subjektive Art, das zu empfinden, und ich finde, sie hat das wunderschön ausgedrückt und offen gehalten und mit einer Reife, die ihresgleichen sucht, einfach für jemanden, der Anfang 20 ist. Mhm. Das finde ich, und dann lass uns nochmal in die letzte Strophe schauen. Denn der ist ja, das ist ja auch sehr bemerkenswert, die letzten beiden Zeilen. Und seit ein bleiches Gift, doch süß und klar, dass die es tranken, dann noch lächeln müssen, wenn sie der Tod schon nimmt an ihrem Haar. Also es ist immer noch schön, oder hat, also es ist dieses toxische, es ist immer noch man kann immer noch nicht sagen, nein, bitte, es ist schrecklich, selbst dann, wenn es mich wahrscheinlich an mein Ende führt. Wenn sie den Tod schon nimmt an ihrem Haar.
Das finde ich übrigens, genau wie in der zweiten Strophe, eine wahnsinnige Spannung in diesen Worten. Also, dass der Tod einen Menschen nimmt, dieses Motiv kennen wir, aber dass er sie an dem Haar nimmt, ist schon sehr gewalttätig oder sehr, also das tut weh, ne? So, am Haar aus dem Leben gezogen zu werden. Und das verbunden, und auch dann lächeln sie noch. Also diese Härte ist darin dann mild. Eine Entsprechung hat das für mich in der zweiten Strophe. Von eurer Süße werden Mädchen blind und heiß und sinken in euch wie in ein Gebet. Also dieses blind und heiß vor Lust und das Versinken in einer Meditation oder in einem Gebet ist ja auch eine Wahnsinnsentfernung in den Sprachbildern und möchte beieinander sein. Und das ist wahrscheinlich eine ganz großartige Beschreibung von großer Liebe, so zerrissen zu sein, es ist alles gleichzeitig.
Es ist wirklich leidenschaftlich. Und Leidenschaft in allen Facetten und Leidenschaft mit allem, was es eben auch durchaus an Zersetzendem haben kann. Und dass sie diese Nuancen so ausleuchtet und auslotet in diesem Sonett. Wow.
Sehr, das ist ganz toll.
Finde ich auch.
Und nebenbei und im Wort Leidenschaft steckt ja auch
Ja,
das genau. Leiden dann
so schon. Ist es, deswegen habe ich es genutzt, ohne darauf nochmal kurz hinzuweisen. Jetzt hast du ein sehr, sehr schönes Bibelwort dazu gesetzt.
Das ist eigentlich dieses Anfangsmotiv, der schmale Weg, ganz mondenweiß, auf dem die Sehnsucht durch die Nächte geht. Das finde ich, passt zu Psalm 121. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch des Nachts der Mond. Also ein behütet werden in diesen großen Kräften, die von den Gestirnen ausgehen und eben auch von dem Mond in der Nacht. Also dass in Israel, Palästina die Sonne ein echtes Problem ist und deswegen Schatten wirklich was Lebensspendendes ist, liegt auf der Hand. Aber es gibt auch einen Schutz vor den magischen oder mystischen oder untiefen Tiefen des Mondes.
Genau. Das sind behütende Hände da in deinem Psalm und in deinem Wort. Und bei ihr sind es dann doch eher leidenschaftliche.
Aufregend.
Hände. Aufregend. Genau. Hände. Ja. Dann lese ich dazu noch einmal.
Ja.
Hertha Kräftner. Sonett an deine Hände. Ihr seid ein schmaler Weg, ganz mondenweiß, auf dem die Sehnsucht durch die Nächte geht und wie der Stern, der über blauen Wäldern steht, drängt ihr die Angst aus eurem Kreis. Vor eurer Süße werden Mädchen blind und heiß und sinken in euch wie in ein Gebet. Und wie der Wind, der aus der Ferne weht, verschenkt ihr Dinge, deren Namen man nicht weiß. Ihr seid von blassem Samt ein Kissen, wie die, auf denen Königinnen gar den Stolz in Demut wandeln müssen. Und seid ein bleiches Gift, doch süß und klar, dass die es tranken, dann noch lächeln müssen, wenn sie der Tod schon nimmt an ihrem Haar. Hertha Kräftner.
Ja, großartiger Text, aber auch sehr besonders gelesen jetzt von dir. Und wir haben es vorher so einmal, sind es abgeschritten. Und ich finde, ein großer Gewinn. Danke,
ja, danke
für diese Texte. Und damit verbinden wir natürlich die schwere Aufforderung, wenn ihr was Schönes habt, schickt uns das. Wir können nicht von jedem eine Seelenfutterfolge machen, aber wir lesen es total gerne und ab und an tropft dann auch wieder ein Text.
Und das hier sind wirklich Podcast. Unbedingt. Und diese beiden Texte, also sie so zusammenzustellen, ja, also jeder hat auch durch den anderen nochmal gewonnen. Kann ich nur sagen. An dieser Stelle, wir freuen uns, dass du uns das geschickt hast, Nicole. Wir freuen uns aber auch auf die nächste Woche, auf die nächste Folge, Nummer 153.
Genau, schreibt uns, was ihr schreiben wollt an seelenfutter@kirche-husum.de und nächste Woche sind wir wieder da.
Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.